Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Unternehmen dieser Welt. Und diese Folge, die ist wahrhaftig anders, denn für diese Folge bin ich nach Berlin gefahren und habe dort mit Robin Binder, dem CEO und Gründer von Now, einem jungen Fintech, gesprochen. Es ist also ein Interview und damit ein gänzlich anderes Format zu dem, was ihr sonst bei Unternehmen dieser Welt hört. Wenn es euch gefällt, dann hinterlasst doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung oder schreibt einfach mal einen Kommentar bei Spotify. Ansonsten wünsche ich euch nun viel Spaß mit dieser Folge. Unternehmen dieser Welt heute aus Berlin, denn ich befinde mich heute im Büro von Now. Neben mir sitzt, oder vor mir besser gesagt, sitzt Robin, der Gründer von Now. Und wir werden heute einen kleinen Deep Dive in die Karriere von Robin machen, aber natürlich auch in sein Startup Now. Grundsätzlich einmal für euch als Hörer zur Info. Now ermöglicht es Anlegern, bereits ab 1000 Euro im Bereich Private Equity zu investieren. Das ist sonst erst ab deutlich höheren Summen möglich und da reden wir dann von mindestens 6-stelligen Investitionen. Und ich habe heute mal ein paar Fragen für Robin vorbereitet, die wir gleich durchgehen werden. Vorab aber noch eine kleine Info. Es handelt sich hier um keine Anlageberatung und ebenso wenig um Werbung, denn ich wurde nicht von Now für das Interview bezahlt. Ich habe mich dafür entschieden und freue mich sehr, dass ich heute bei Now sein kann. Ich bin hier also aus freien Stücken. Und noch eine weitere Anmerkung von meiner Seite. Es ist das erste Interview, was wir hier in diesem Format führen, also das erste Interview auch seitens Unternehmen dieser Welt. Deswegen verzeiht mir, wenn der ein oder andere Wackler dabei ist. Ansonsten starten wir jetzt rein. Robin, du sitzt vor mir und meine erste Frage wäre an dich. Magst du dich einmal kurz vorstellen?
Na klar, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung und ich freue mich auch sehr, dass ich der erste Gast bei dir sein darf und wir heute über mich und über die Company Now sprechen. Zu mir, ich hole jetzt ein bisschen aus, einfach von der Karriere. Ich komme ursprünglich aus Süddeutschland, aus dem Großraum Stuttgart, habe 2012 bei der UniCredit, Hypovereinsbank, angefangen, ein duales Studium zu machen, habe in Stuttgart gearbeitet, in Karlsruhe studiert, an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg, Schwerpunkt Banking and Finance. Habe mich währenddessen im Corporate Banking spezialisiert, sodass ich direkt als Mid-Cap Relationship Manager angefangen habe. Was bedeutet das? Ich habe mittelständische Unternehmen betreut mit einem Jahresumsatz zwischen 50 Millionen und 1 Milliarde Euro. Also die ganzen oder sehr, sehr viele Hidden Champions, gerade so in dem Speckgürtel in Südwestdeutschland. Habe mich dann relativ rasch auf komplexere Finanzierungssituationen fokussiert, sodass ich viele Unternehmen bei Firmenkäufen begleitet habe, also Akquisitionsfinanzierungen bereitgestellt habe, mittelständische Leverage-Buyouts gemacht habe, syndizierte Kredite. Und während der Zeit habe ich sehr, sehr viele Unternehmer kennengelernt und mit einem habe ich mich besonders gut verstanden. Der hat Ende 2019 einen Verkauf von einer Minderheit von seiner Unternehmung unterzeichnet, hat er veräußert an einen Private Equity Fonds. Die Transaktion wurde Anfang 2020 auch geclosed. Und zu der Zeit wollte ich ohnehin was anderes machen, hatte überlegt, zu einer anderen Bank zu gehen, irgendwie noch größere Kunden, noch mehr Investmentbanking. Und wir wurden uns dann recht rasch handelseinig, dass es doch Sinn ergeben würde, wenn ich die Seiten wechsle und ihn unterstütze beim Aufbau und bei der Professionalisierung von einem Single Family Office. So bin ich Februar 2020 nach Berlin gezogen. Zugegebenermaßen war das mit Corona kein perfektes Timing für eine neue Stadt. Nichtsdestotrotz fühle ich mich hier sehr, sehr heimisch und wohl mittlerweile. Habe dann angefangen, Februar 2020 mir einen Überblick zu verschaffen, wie das Vermögen strukturiert ist. Bisher war das recht klassisch deutsch unternehmerisch in unternehmerische Beteiligung, also die eigenen Unternehmen allokiert und zusätzlich in Real Estate, da zum einen Bestandsobjekte, zum anderen in Projektentwicklungen, das heißt Baurechtschaffung und selber Immobilien weiterentwickeln oder einfach erneuern. Ich habe dann angefangen mit Kapitalmarktinvestments, das heißt erweitert die Assetklassen um eine weitere Assetklasse. Das war wiederum sehr dankbar in der Corona-Zeit, weil die Märkte da an den Knien waren. Zweiten Schritt, weil der Vermögenseigentümer hinter dem Family Office ein großer Kunstliebhaber ist, haben wir angefangen im eher institutionellen Stil und mit einem klaren Profit-Gedanke Kunst zu kaufen, Kunst- und Luxusgüter, ein rollierendes Konzept, die beliehen und auch nach kürzeren Halteperioden wieder veräußert. Dann Anfang 2021 haben wir noch begonnen mit Venture Capital Direct Investments, das heißt frühphasig in Unternehmungen direkt investiert, also nicht über Fonds. Bin dann in 2021 auch Geschäftsführer geworden des Family Offices, hatte im Asset Management Team 10 Leute, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Ich habe mich um die strategische Allokation gekümmert, das heißt High Level, in welche Assetklassen investieren wir. Operativ habe ich alles rund um Unternehmensinvestitionen gemacht, sprich Venture Capital und Aktieninvestment, das heißt einmal gehandelt an der Börse, einmal nicht. Und das Team hat die anderen Assetklassen abgedeckt Und dann war es irgendwann ja Anfang, Mitte 2022, lief alles gut, super Team gehabt, alles rund gewesen. Und dann haben der Vermögenseigentümer hinter dem Family Office und ich ein regelmäßiges Strategie-Meeting gehabt, haben uns da ausgetauscht. Und er hat ja so die Idee zu sagen, komm, Single Family Office entwickeln wir weiter zu einem Multifamily Office als eine Möglichkeit, was ja sehr, sehr viele auch schon sehr, sehr erfolgreich praktiziert haben. Also ganz sehr bekannt ist jetzt gerade wie HQ Trust von der Familie Quandt, die erst angefangen haben, das Familienvermögen zu verwalten, dann zusätzlich auch das Vermögen anderer, Vermögen der Personen oder Familien. Und dann kam aber die Gegenidee oder der Vorschlag, den ich dann gepitcht hatte, zu sagen, warum gibt es eigentlich kein Family Office für jedermann? Oder warum kann nicht jeder gleich investieren wie ein super Vermögender? Weil man stellt sich ja immer die Frage, zum Beispiel, du hast irgendwie 10.000 Euro, die du anlegen möchtest. Das stellt man sich die Frage, wo kann ich das Geld hinstecken? Und als klassischer Retail-Investor gibt es zwar immer mehr Möglichkeiten, aber so der Klassiker ist ein Festgeld, vielleicht ist es eine Anleihe oder eine Aktie ETF. Jetzt mittlerweile gibt es natürlich auch mehr Lösungen wie jetzt Krypto oder auch Peer-to-Peer-Kredite. Aber dennoch ist ein großer Teil des Anlageuniversums verschlossen gewesen, also bevor wir gestartet haben. Weil gerade Family Offices, gibt es auch viele Reports, haben immer zwischen 40% und 50% ihres Vermögens in nicht börsennotierte Investments gesteckt. Sprich Private Equity Investments, Private Debt oder Infrastrukturprojekte. Und gerade für Kleinanleger oder Retail-Kunden, aus unserer Sicht, war es sehr, sehr schwierig, nur möglich in solche Investments zu investieren. Und dann kam die Idee, oder der Pitch dann von mir, warum ist es so, warum funktioniert es nicht? Lasst uns doch eine Plattform bauen, die genau das löst. Dass man so einfach wie bei einem Broker mit einfach nur 3 Klicks in die Investments investieren kann, die auch Institutionelle für ihre Vermögensallokation nutzen. Und was da uns auch noch sehr, sehr wichtig war, ist, dass es eine wirkliche Demokratisierung ist. Weil wenn man immer noch Mindestinvestments von 100 oder 200.000 Euro hat, dann kann man vielleicht mit 3 Klicks kaufen, aber die wenigsten können sich das leisten, weil sie zu wenig Kapital haben. Deswegen haben wir immer gesagt, nee, alles ab 1.000 Euro, 3 Klicks vom Kaufprozess und von der Experience, so einfach wie der Kauf eines ETFs. Und haben da mal losgelegt. Tolles Team hier in Berlin, sind 10 Köpfe, haben noch 7 Entwickler im Ausland, die uns unterstützen, sind seit November 2022 BaFin reguliert über ein Haftungsdach, arbeiten für die Verwahrung der Produkte mit der Baderbank zusammen und haben sehr starke Partnerschaft mit Banken wie der Hypovereinsbank, das ist wahrscheinlich meiner Historie geschuldet, warum das der erste Partner war, mit Vontobel, also gerade für Zertifikate, die wir auch anbieten. Und mit der UBS haben wir auch eine sehr, sehr starke Partnerschaft. Mit denen fokussieren wir uns auf alternative Investments, wie zum Beispiel Hedgefonds, Private Equity und Infrastrukturinvestments.
Dann erstmal vielen Dank an dich für die ausführliche Vorstellung. Lass uns nochmal einen Schritt zurückgehen, denn eine Frage von meiner Seite wäre, du hast jetzt ja sehr viel mit Finanzen gemacht. Stand das von vornherein für dich fest, dass du nach dem Abitur gerne in dem Bereich landen wollen würdest? Weil ich habe jetzt ja ein duales Studium zum Wirtschaftsingenieur gemacht, also gänzlich andere Richtung. War für dich Finanzen immer so ein Bereich, wo du hingehen wolltest?
Ich fand es schon immer spannend, liegt wahrscheinlich daran, dass ich komme aus einer Unternehmerfamilie und mein Vater hatte mir auch eingangs schon gesagt, also er ist gelernter Bankkaufmann und dann selber ein Unternehmen gegründet, ist aber eher wir haben Real Estate-Bereich und der hat gemeint, ja mit Banker machst du nichts falsch und ganz früher wollte ich was ganz anderes machen, also ich hatte nie so richtig Lust eigentlich zu sagen, ich brauche jetzt nicht studieren, ich möchte jetzt irgendwie nicht so viel Zeit investieren, sondern einfach loslegen zu arbeiten und Geld verdienen, wollte ich erstmal Karosseriebauer und alles mögliche, habe dann aber zwei Jahre war dann eine erzieherische Maßnahme, musste ich 2 Jahre in den ganzen Schulferien Autos waschen. Und dann habe ich relativ schnell von mich gelernt, dass es vielleicht doch nicht das ist, was ich die nächsten 50 Jahre machen möchte. Und dann mit meinen Eltern gesprochen und dann war für mich, als ich mir Gedanken drüber gemacht habe, was gibt es denn noch für Wege, immer mit meinem Vater mich viel ausgetauscht und dann fand ich das so als Alternative zum Karosseriebauer und Autowäscher, fand ich es dann doch sehr charmant und habe dann auch für mich so mit, wie alt war ich denn da, 15, 16, für mich das Thema Finanzen für mich entdeckt, fand es extrem spannend, habe dann auch mich beschäftigt mit Aktien, dann auch viel mit Immobilien, einfach aus dem familiären Hintergrund und dann war für mich das duale Studium so das ja perfekte Lösung für mich, weil es eine Mischung war aus Studieren und aus Arbeiten, weil man einfach schon während des Studiums auch sehr praxisnah sich weiterentwickeln kann. Also das nicht von Tag 1, aber als ich mir dann Gedanken drüber gemacht habe, wo dann was vielleicht nachhaltiger ist für mich, dann war es schon klar, Finanzen.
Alles klar. Und dann würde mich nochmal interessieren, weil das für viele Hörer wahrscheinlich auch spannende Insights sind, wie kann ich mir denn so ein Family Office vorstellen? Also was für Strukturen gibt es da und hattest du dort quasi freie Hand, dass du gesagt hast, okay, ich darf dieses Vermögen, was du verwaltet hast, auch grundsätzlich in die verschiedensten Bereiche packen? Oder du hattest ja eben schon gesagt, da war auch ein hohes Interesse an Kunst. Habt ihr gesagt, okay, 10% des Vermögens müssen mindestens in den Bereich X angelegt werden, weitere 20% in den anderen Bereich und dann durftest du innerhalb dieser Bereiche frei entscheiden oder wie viel Freiraum wird einem dort gelassen?
Das ist sehr, sehr individuell. Also auch die Ausgestaltung, weil letztendlich, vielleicht nochmal einen Schritt zurück, was ist denn überhaupt ein Family Office? Wenn eine Person viel Vermögen hat, dann reicht es meistens nicht aus zu sagen, ich habe jetzt meinen Banker und lege irgendwie über meine Bank des Vertrauens das Geld an, sondern da kann es schon Sinn machen, jemand anzustellen, der nur für dich dein Kapital verwaltet und auch unabhängig verwaltet. Weil selbst wenn du jetzt mit einer Privatbank arbeitest, gibt es auch gewisse Eigeninteressen, diese Privatbank. Und hast du nochmal jemanden zwischengeschaltet, der unabhängig dein Geld auf verschiedene Banken allokiert und für dich auch eine Anlagestrategie, die assetklassenübergreifend ist. Das ist auch was Wesentliches, ein wesentlicher Unterschied von der klassischen Bankberatung, assetklassenübergreifend ist, für dich aufstellt. Und vom Aufbau war es bei uns sehr Cashflow getrieben. Da gibt es auch sehr unterschiedliche Konstellationen. Manche nehmen es Family Office, weil sie nicht mehr einkaufen gehen wollen und haben da irgendjemand eingestellt, der für dich einkaufen geht. Andere sehr, sehr investmentlastig. Für uns war es sehr investmentlastig, aber auch so das Leben eines Vermögenden oder einer vermögenden Familie einfacher machen. Und sich darum kümmern, dass Kapital gewinnbringend angelegt ist oder halt auch defensiv angelegt ist, wie so ein Werterhalt. Das ist gerade bei älteren Vermögen häufig so, dass du gar nicht so ambitioniert und dynamisch anlegst. Und bei uns war es sehr Cashflow getrieben. Also Cashflow getrieben, also eine Cashflow getriebene Asset Allocation. Weil du hast ja, also wir beide haben jetzt unser Humankapital. Wir arbeiten, kriegen dann am Ende des Monats unser Gehalt und damit können wir Geld anlegen, können wir zusätzlich noch ein passives Einkommen schaffen. Aber bei sehr, sehr vielen vermögenden Menschen, da ist es over. Also die verdienen kein Geld mehr irgendwie durch ihre Arbeitsleistung. Sie haben dann Vermögen erwirtschaftet und wollen passiv mit dem Vermögen auskommen. Und Ziel ist zum einen Werterhalt, und zum anderen halt die Cashflows zu erwirtschaften, die man für seine Kosten braucht. Das heißt, man muss ja irgendwie anders den Cashflow erwirtschaften. Und so sind wir da rangegangen, sagen, okay, wir haben jetzt als Beispiel, irgendein Beispiel 100 Millionen Euro. Wir haben einen Bedarf von 5 Millionen Euro im Jahr als Beispiel. Kosten, die wir netto erwirtschaften oder netto decken müssen. Wie kann denn die Allokation aussehen, dass ich nach Steuern 5 Millionen Euro erwirtschaftet mit dem Kapital? Und davon abgeleitet kann man eigentlich sagen, okay, ich habe Anleihen, die haben eine Rendite von 4% mit der Duration, die wir uns wünschen. Dann hast du Aktien, die haben eine Zielrendite von 7-8%. Davon ist aber ein wesentlicher Teil Wertzuwachs, wenig Cashflow-Generierung. Dann hast du Immobilien, da kriegst du deine Mieten, da hast du so und so viel Prozent. Und dann irgendwann hast du quasi deinen Cashbedarf abgedeckt und hast irgendwie 70% wahrscheinlich allokiert oder 60% von dem Kapital von dir. Und dann sagst du, okay, dann bleiben jetzt noch 40 Millionen übrig und die teile ich dann auf in verschiedene Assetklassen, die keine Cashflows erwirtschaften, sondern eher auf Wertzuwachs setzen, wie beispielsweise Private Equity Beteiligung, Venture Capital Beteiligung, Kunst. Weil Kunst ist, habe ich gelernt den Begriff im Family Office, visuelle Dividende, aber zahlen eigentlich keine echte Dividende. Das heißt, das ist sehr, sehr totes Kapital. Und manchmal sind sie auch gar nicht so fungibel, wie du denkst. Weil eigentlich denkst, okay, hänge ich ab, verkaufe ich, aber der Markt ist relativ eng. Und so haben wir die Asset Allocation gesteuert. Das heißt, das große Konzept, das kommt eigentlich von jemand, der der aus dem Finanzbereich kommt, schon gemacht hat, aber es ist ein sehr, sehr enges Zusammenspiel zwischen der Familie, den persönlichen Interessen und jetzt dem Family Officer in der Rolle, weil du bist irgendwann auch freundschaftlich, weil du verstehst, du kennst dich dann untereinander besser als jeder andere. Du weißt, für was wird Geld ausgegeben, was wünscht man sich. Das muss ja alles in der Planung berücksichtigen. Und dann bist du in der Assetklasse zum Beispiel, dann hast du die Assetklasse Aktien. Hast du allokiert 30 Millionen Euro als Beispiel und dann hast du eine klare Zielrendite, die verabschiedet wird. Und der Weg, wie man da hinkommt, das hast du in so einem Rahmenwerk, also grobe Richtlinien, dass jetzt sagst irgendwie, du darfst nicht 50% in ein einzelnes Investment machen, nicht rumzocken oder sowas, und hast eine Zielrendite und dann bist du sehr, sehr frei. Also die große Allokation, machst du einen Vorschlag, die wird verabschiedet und dann pro Assetklasse hast du so einen festen Rahmen, in dem du dich bewegst und da kannst du dann frei entscheiden. Und bei anderen Assetklassen kommt auch immer drauf an, wenn ich jetzt eine Aktie kaufe für eine 500.000, das ist im Gesamtvermögenskontext ja nicht so viel. Aber dann in anderen Assetklassen wie jetzt Immobilien, wenn ich jetzt Immobilienprojektentwicklung eingehe für 30 Millionen, fällt es eigentlich deutlich schwerer ins Gewicht. Und das sind dann Themen, wo der Vermögenseigentümer in aller Regel noch sehr, sehr aktiv involviert ist und mitentscheidet.
Das finde ich sehr spannend. Ich hatte auch einmal geguckt, also ist, wenn ich bei North Data richtig geschaut habe, dann ist es ja Vincent Bodo Andrin, der da letzten Endes das Vermögen dann für das Family Office zur Verfügung gestellt hat. Mhm. Und da war ich dann auch mal auf der Website. Letzten Endes kann ich mir das Ganze so vorstellen, dass dieses Vermögen, was für das Family Office zur Verfügung gestellt worden ist, aus seiner privaten Tasche in das Family Office reingesteckt worden ist, eben mit dem Ziel, das Ganze langfristig zu vermehren. Mhm. Richtig?
Das Kapital, also der Struktur von uns, war gar nicht in dem Family Office an sich. Das ist wie so ein hohler Zahn, das ist eine Legal Entity, wo Personal angestellt ist und die verrechnen dann weiter, zum Beispiel an ihn privat, wenn Dienstleistungen privat erbracht werden, oder an Portfoliofirmen, wenn man da Dienstleistungen erbringt, oder halt an die Vermögensverwaltungsgesellschaften, wo Firmenbeteiligungen drin hängen oder Depots drin sind. Das heißt, dieses Family Office an sich hat gar kein Kapital, sondern wie eine Dienstleistungsgesellschaft, die Dienstleistungen an Unternehmungen oder halt Privatpersonen in dem unternehmerischen Kreis erbringt.
Dann musste ja vertraglich auch eine Menge geregelt sein, damit
viele
das alles...
Viele Dienstleistungsverträge gibt es, ja. Das stimmt.
Okay, alles klar. Dann lass uns jetzt einmal auf Now eingehen.
Machen wir sehr gerne.
Denn du hast ja schon gesagt, die Idee kam für dich grundsätzlich, als du gemerkt hast, warum ist dieser Private Equity Markt eigentlich nicht für mehrere Menschen, also für den kleinen Privatanleger, für Menschen wie mich, warum steht das nicht zur Verfügung? Wann kam denn diese Idee das erste Mal, dass du dir dachtest, das könnte man auch großflächig für den Privatanleger ausrollen, weil das ist ja jetzt, denke ich mir zumindest, nichts, was von heute auf jeden Morgen einem in den Kopf fällt, sondern wenn man dann langfristig eben in diesem Bereich auch arbeitet, was du ja gemacht hast, dass man dann merkt, Mensch, warum kann man das nicht zur Verfügung stellen? Aber kannst du noch ausfindig machen, wann dann der erste Zeitpunkt war, wo du dir dachtest, Mensch, warum jetzt nicht noch mal in eine andere Schiene gehen?
Es war so ein laufender Prozess. Also während der Zeit im Family Office war es, persönlich, für mich habe ich gemerkt, dass ich anders investiere als das Family Office, weil ich den Zugang nicht habe. Ich kenne zwar die Leute, aber ich kann keine mehreren 100.000 Euro in einen einzigen Fonds oder ein einziges Investment einbringen.
Da lass mich kurz einhaken. Hättest du denn gerne so investiert wie das Family Office?
Absolut.
Okay,
absolut, gut. Absolut. Ja. Also das Family Office hatte mich auch outperformed, einfach durch das, dass die Investments rentabler sind und auch konnte auch anlegen mit weniger Schwankungen als ich. Weil bei mir ist das Anlageuniversum begrenzt gewesen, einfach aufgrund des mangelnden Zugangs. Das heißt, einmal persönlich eine Motivation gehabt für mich, dann auch viele Leute, mit denen wir interagiert haben, die so mitbekommen haben, oh, was machen denn die da? Ist ja ganz spannend, können wir da mit investieren? Relativ einfache Antwort, nein. Und deswegen gab es auch die Idee, vielleicht doch Multifamily Office, dass man Leute onboardet. Aber es lohnt sich halt nicht. Jemand, der eine 500.000 Vermögen hat als Beispiel, was schön und viel ist und toll ist, aber noch zu wenig ist für ein Multifamily Office. Ja. Und das heißt, da schon viele so aus der Peer Group, aus dem Freundeskreis gehört, das hat irgendwie so die Idee bestätigt. Und dann haben wir natürlich auch angefangen, nach außen zu fragen. Und das Thema Private Equity, die initiale Idee kam tatsächlich mit unserem ersten Produkt, also mit dem Produkt Aktienanleihen. Die haben wir hoch und runter getradet im Family Office, weil du da so das Produkt, also die Vorteile einer Anleihe mit Aktien verbindest. Also du gehst ein Aktienrisiko ein, aber hast einen festen Coupon. Und es war genau das, was ich auch gesagt hatte, Cashflow getrieben. Wenn ich jetzt Aktien kaufe und vielleicht bin ich ja jemand, der findet nur Tech-Aktien super gut. Und ich hätte gerne in meinem Kapitalmarktportfolio hätte ich gerne nur Tech-Aktien. Das Problem bei Tech-Aktien ist, die zahlen in aller Regel keine Dividende. Ja. Das heißt, habe ich keinen Cashflow und ich müsste immer verkaufen. Und da kannst du irgendwie Cashflow aus deinen Lieblingsaktien bauen durch die Aktienanleihen. Und deswegen der erste Projektname war auch Beautiful Bonds. Da habe ich gesagt, okay, da können wir co-investieren, weil es immer Primärmarktemissionen waren, die tailor-made nur für uns erstellt worden sind, emittiert worden sind.
Von welchem Partner? Darf ich das fragen?
Früher im Family Office von sehr vielen verschiedenen Banken. Wir haben da eng mit der UBS und BNP Paribas zusammengearbeitet, aber die Emissionen, also als Verwahrstelle, die Emissionen selbst haben wir bei allen möglichen europäischen Banken oder auch US-Banken gemacht. Machst eine Ausschreibung üblicherweise und guckst bei den 10 verschiedenen Partnern, wer hat das beste Pricing, wo hast du schon wie viel Volumen, das du da gestreut hast, nicht immer denselben Counterpart als Risiko. Und so hat es dann angefangen, dann sehr viele Interviews, mal den Markt, so ein Rapid Prototyping, so klassisch Startup, mal den Markt sondiert und abgehört und was so die Motivation ist. Und dann war es irgendwie so, ja, nur die Aktien allein ist halt auch jetzt nicht so das Ganze, also vielleicht sehr abartig nischig, also nischig geht kaum, glaube ich. Und dann so ein Markt angehört und dann hat auch gemerkt, okay, ich selber finde jetzt auch Private Equity spannend, viele finden Private Equity spannend oder auch Infrastruktur oder Private Debt. Dann den Markt sondiert, es sind viele Studien tatsächlich rausgekommen. Und haben wir für uns gesagt, okay, Zielgruppe nehmen wir so Leute wie mich, so Henrys definieren wir die, oder wie dich, wo wir sagen, okay, High Earner, not rich yet. Die sind jetzt gerade so voll im Saft, sind ambitioniert, verdienen viel Geld, aber haben halt noch keine Millionen an Vermögen. Aber sind auf dem besten Weg dahin, weil die sind die Ambitionierten, die sich ein Vermögen aufbauen wollen und haben halt statistisch zwischen 100.000 und 1 Million Vermögen. Und dann haben wir gesagt, okay, auf die fokussieren wir uns. Sie sind auch, repräsentieren 22,3 Billionen Assets under Management in Europa, Riesenmarkt. Und dann da nochmal tiefer reingegangen und gesagt, okay, was wollen denn genau diese Leute? Genau diese Leute wollen 7 von 10, also 70% davon, wollen in Private and Alternatives investieren, aber weniger als 10% sind so investiert. Dann haben wir gesagt, riesengroßer Markt, riesengroßer Need und wir können es anbieten mit unserer Lösung zum Co-Investieren. Und so hat sich das dann immer weiterentwickelt und wo stehen wir heute? Die klare Vision von uns ist, führende Plattform für Private Alternatives zu werden. Und das mit einer User Experience wie ein Broker.
Dann noch eine Frage grundsätzlich rund ums Gründen von Now. Weil Deutschland wird ja immer als sehr bürokratisch dargestellt. Hattest du da große Hürden? Insbesondere, weil ihr ja auch, was Finanzen anbelangt, das kann ich mir schon nochmal schwieriger vorstellen. Man muss ja einige Anforderungen erfüllen in diesem Banking-Bereich, bevor ich da jetzt Produkte zur Verfügung stelle. Also insbesondere, was jetzt hier auch Quellensteuer oder diverse Steuerbelange angeht. Dementsprechend grundsätzlich einmal rund um Now war das Gründen sehr anspruchsvoll.
Also die Legal Entity selbst nicht. Das wahrscheinlich auch meiner Historie geschuldet, weil ich jetzt sehr, sehr viel mit Firmengründungen, Verschmelzungen, Verkäufen und allem Möglichen zu tun hatte. Das heißt, der Prozess an sich war nicht sonderlich komplex. Und die Regulatorik, was du da ansprichst, das ist schon ein dickeres Brett, das man da bohren muss. Bei mir war es Gute, dass ich viel mit Kapitalmarktanlagen zu tun hatte, daher auch nach MiFID ein professioneller Anleger war, vom Kenntnisstand von mir, sodass wir relativ rasch auch die Freigabe über ein Haftungsdach, das ist auch so eine Besonderheit in Deutschland, die ich sehr gut finde. Man muss nicht selber alle Lizenzen für sich beantragen, weil das dauert lange, sondern man kann einen anderen Partner nehmen, der schon alle Lizenzen hat und sagen, hey, können wir irgendwie unter deinen Flügel quasi gehen und sagen, okay, können wir als vertraglich gebundener Vermittler quasi auf deinem Namen, auf deine Rechnung agieren. Und das Onboarding muss man viel einreichen, Führungszeugnis, Straffreiheitsbescheinigung etc. Aber durch das, dass ich und die notwendige Qualifikation als Geschäftsstellenleiter jetzt in meiner Rolle und durch das, dass ich sehr viel Erfahrung schon habe im Kapitalmarktbereich, war das sehr, sehr easy, dass wir da ein Haftungsdach bekommen haben. Und ein zusätzliches Thema, gerade Steuern, da wir sind ja keine Wertpapierhandelsbank, sondern wir nutzen die Baader Bank für Custody, also für die Verwahrung.
Unter dessen Flügeln.
Genau, wir haftungstechnisch sind wir ein vertraglich gebundener Vermittler, also haben dann ein BaFin-reguliertes Unternehmen, das uns quasi unterbeaufsichtigt und auf dessen Namen und Rechnung wir arbeiten. Auch sehr erfahrenes Team, hilft uns auch super viel, wenn du irgendwelche Fragestellungen hattest, die du noch nie davor hattest. Und dass du halt überall compliant bist und dich an alles hältst, dass du dich halten musst. Und für die Verwahrung haben wir die Baader Bank. Die macht wirklich nur Execution Only. Also wir schicken denen eine Order und die führen das einfach blind aus. Aber was die auch machen, die erstellen alle notwendigen Abrechnungen, die man zur Verfügung stellen muss. Die führen die Steuern direkt ab. Also genau das Quellensteuer, was du gesagt hast, oder auch Abgeltungssteuer. Soli führen die direkt ab. Wir kriegen die Steuerbescheinigung. Wir kriegen die Kosteninformationen jetzt von der Baader Bank selbst. Das ist schon sehr, sehr gutes Setup. Aber das hat schon gedauert. Es hat bestimmt ein halbes Jahr gedauert.
Okay, also 2022 gegründet, dann erstmal ein halbes Jahr.
Genau, so im Januar haben wir losgelegt, 23. Okay. Also wir haben so richtig gestartet Mitte 22 und dann hat schon ein halbes Jahr gedauert, das ganze regulatorische Setup. Das war primär mein Part.
Ja.
Am Anfang gestartet habe ich mit Philipp, der CTO, und er hat dann an der App geschraubt, also quasi den MVP unserer App gebaut. Und dann konnten wir im Januar oder Februar, glaube ich, waren die ersten Test-Trades, können wir da machen. Das waren Louis Vuitton-Aktienanleihen, das weiß ich noch.
Das bleibt wahrscheinlich auch auf Ewigkeiten hängen.
Ja, absolut.
Wie ist das denn bei euch gewesen, was jetzt die Finanzierung des Startups anbelangt? Bei Finance Forward, also ein Finanzmagazin, einmal für alle Hörer, die das nicht wissen, da hatte ich gelesen, dass ihr eine Finanzierung von 1,6 Millionen Euro erhalten habt. Hattet ihr die auch schon, um die App zu bauen, oder musstet ihr erst quasi ein MVP, also ein Erstprodukt vorzeigen, um diese Finanzierung zu erhalten? Das ist ja auch, glaube ich, Zeitgeist X Ventures, also da bist du ja eng mit verdrahtet, was die Finanzierung anbelangt. Gab es die dann erst mit dem MVP oder stand das im Vorhinein schon fest und sind diese 1,6 Millionen war das eine Summe, wo ihr gesagt habt, die benötigen wir mindestens, oder woher kommt, wie setzt sich diese Summe auch zusammen?
Also initial, da haben wir eine sehr glückliche Position. Ich habe zwei Founding-Partner gefunden, also mit denen wir strategisch am Anfang sehr eng zusammengearbeitet haben, die ich auch jetzt regelmäßig wöchentlich höre, mich da abstimme. Das ist einmal der Vermögenseigentümer hinter dem Family Office, also der Bodo, und der Jakob Schreier. Also er hat Orderbird gegründet, vor 1,5 Jahren an Nexi verkauft, also ein sehr erfolgreicher Tech- und Fintech-Gründer. Die habe ich als Partner. In der operativen Gründerrolle bin nur ich, aber die beiden sind passiv im Hintergrund und kann mich da mal abstimmen. Was auch sehr vorteilhaft war für uns, ist das initiale Funding. Also ich habe initial aus dem Kontext 1 Million Euro Funding bekommen, gerade für das Thema MVP. Das heißt, mit dem aus dem Gründerteam bootstrapped, wenn man so möchte, haben wir schon den MVP gebaut, und dann haben wir Post-Product, also das Produkt gab es dann, aber noch Pre-Traction, also noch keine Kunden, haben wir nochmal die Runde erweitert, dann auf die 1,6 Millionen. Und das war jetzt nicht, dass wir uns irgendwas in der 500.000 wollten wir einsammeln noch, und dann sind es 1 Million plus 500, sind es 1,6 geworden. War jetzt aber nicht irgendwie so fest, dass wir sagen, brauchen unbedingt 1,6. Das hat sich so ergeben. Okay. Und jetzt aktuell, wir haben auch seitdem nochmal Kapital aufgenommen, aber announcen nicht mehr. Jetzt aktuell schaust du immer so das typische. Also ich habe selber VC-Investments gemacht, und die Strategie verfolge ich jetzt auch, dass du mindestens 18 Monate, besser 24 Monate nach einer Finanzierungsrunde durchfinanziert bist. Das ist eigentlich immer so die Strategie, und das leitest du dann ab. Und wie, also was muss ich zeigen in 24 Monaten, dass ich eine gute nächste Runde machen kann? Also bei uns jetzt primär Assets under Management, Kundenwachstum, Produkte etc. Wie viel kostet das? Mache ich eine Personalkostenplanung und die ganzen variablen Kosten? Und davon abgeleitet sage ich dann, okay, so viel Kapital brauche ich jetzt. Und dann ist es realistisch, dass ich das zu der Bewertung auch aufnehmen kann, dass ich nicht zu sehr verwässere, und das machst du dann. Das ist so der Prozess, also wie du es angehst, aber die 1,6 in dem Fall, das war jetzt nicht, dass wir da wieder Sniper gesagt haben, wir brauchen genau 1,6, war ein Ticken mehr als gewollt eigentlich. Genau, also hat sich so ergeben.
Okay, dann habt ihr jetzt quasi zwei oder drei Finanzierungsrunden, kann man das so sagen? Erst die 1 Million, dann nochmal 500 beziehungsweise 600.000 und dann...
Genau, das war so eine gemeinschaftliche, also die 1 Million, die 600.000 auch so im Zuge dessen, die wir auch zu Pre-Seed haben, und haben seitdem jetzt nochmal im Rahmen von einer Runde, also mit Wandeldarlehen, Kapital aufgenommen, eine zweite, und jetzt folgt aktuell gerade die dritte Finanzierung oder die erste größere Equity-Runde, die wir jetzt machen.
Seid ihr da komplett offen, was die Investoren anbelangt, oder habt ihr dort auch, könnt ihr schon Cherry-Picking betreiben?
Also wir haben verschiedene Alternativen, und es hat ja alles immer so ein Für und Wider. Es gibt ja verschiedene Kapitalgeber, es gibt zum einen Family Offices, klassische VCs, Corporate VCs von Asset Managern und Banken, es hat alles Für und Wider. Und müssen wir für uns auch schauen, was macht Sinn. Gott sei Dank wird es ein bisschen besser, das Funding-Umfeld. Es war die letzten Jahre nicht so hervorragend, gerade für B2C-Geschäftsmodelle im Fintech-Bereich. Und jetzt gerade hat man schon wieder mehr Möglichkeiten. Muss man schauen.
Und aus dem Geld, dann plant ihr auch, was du eben angesprochen hattest, diese 18 bis 24 Monate durchfinanziert zu haben.
Genau, so ist es. Und dann halt ready sein für die nächste Runde. Und das nächste wäre dann so, wir sind gerade von der Stage so zwischen Seed und einer Wachstumsstage, irgendwie so eine Series A, wird jetzt aber tituliert in der Seed-Runde, was wir jetzt machen. Und dann die Idee ist, dass wir da ready sind, also dass wir gerade jetzt über den Growth-Bereich, dass wir noch mehr Datenpunkte sammeln, noch besser verstehen, wie ticken unsere Kundinnen und Kunden, was wollen die, welche Produkte wollen die sehen, funktioniert unser Funnel, wie ist unser Produkt, also ganz viel Feedback aufnehmen, viel testen, dass wir dann sagen können nach den 18 bis 24 Monaten, okay, wir wissen genau, wenn wir so viel Geld da rein, also reinschmeißen in die Maschine, so viel Geld bekommen wir raus, so viel Kunden gewinnen wir, und dass wir dann in eine Wachstumsrunde gehen können.
Okay, gut, dann haben wir jetzt eine Menge, oder ich habe auch eine Menge Fragen rein über das Startup an sich gestellt. Jetzt lass uns auf Now eingehen. Und da zunächst einmal die Frage, die für mich auf der Hand lag: Woher stammt eigentlich der Name Now? Denn als ich Now eingegeben habe, habe ich eine französische Firma gefunden, die Roboter baut, so humanoide Roboter. Natürlich, wenn man Now Invest vervollständigt, dann kommt man direkt auf eure Website, aber trotzdem, woher kommt eigentlich der Name?
Also wir hießen zuvor, das hast du vielleicht auch gesehen bei North Data, Into Co-Investments.
Ja, Wortmarke.
Fantastisch, dass sie gesagt haben, Into Private Equity, Into Reverse Convertible Bonds, Into Infrastruktur, damit fantastisch. Haben dann aber gemerkt, Into ist recht schwierig, bezüglich, also bei Google, weil es ist halt einfach selber auch ein Wort, das Into, also es ist schwer, da eine Brand aufzubauen. Ich sag, was machen wir? Und dann haben wir jetzt auch noch in einem, also ganz frühen Phase, haben uns da abgestimmt, haben auch mit einer Agentur zusammen gearbeitet fürs Branding. Dann haben wir gesagt, komm, könnt ihr mal gucken, was ein guter Name ist. Also auch, also das haben wir auch nirgends publiziert, die Story, aber die erzähle ich so gerne. Und dann waren ein paar Namen und einer auf der Shortlist war Now, fand ich saugut. Und dann hat die Agency auch gesagt, ja, das passt auch perfekt zu euch, weil das Schiff von Christopher Columbus hieß Now Santa Maria, mit dem hat er vermeintliche Amerika entdeckt. Und dann dachte ich, Bombe, ne? Was Neues entdecken, das es eigentlich schon gibt. Das passt ja wie die Faust aufs Auge. Zusätzlich aus der Schifffahrt, das sind wahrscheinlich auch die wenigsten, kommt das Thema mit Carry. Das ist tatsächlich früher co-investiert, also die Leute haben co-investiert, gut, ich könnte mir auch nicht alleine ein Schiff kaufen, aber die Leute haben co-investiert, um gemeinsam ein Schiff zu kaufen. Der Kapitän hat einen Carry gekriegt, dass er gefahren ist. Also genau wie bei uns, das ist Wahnsinn, das machen wir. Dann alles Marken angemeldet, Europa plus Schweiz, England, alle Marken angemeldet, Website gesichert, alles umgestellt, Rebranding gemacht, waren wir auch noch nicht live, deswegen hat ganz gut gepasst, aber alles neu gemacht, Logo, alles gemacht, ne? Und dann habe ich es erstmal Kapital aufgenommen, also extern war das dann im Rahmen von den 600.000. Und einer der Investoren hat dann gemeint, ach Robin, du musst mit der Story, die habe ich früher gerne erzählt, ich fand die saugeil. Und dann hat er gesagt, du musst ein bisschen aufpassen, aber Sklaverei, Kolumbus kann auch kritisch sein. Ja, stimmt, guter Punkt, ne? Da habe ich mich das erste Mal damit, alles schon rebranded, das erste Mal damit beschäftigt. Habe ich gefunden, das Schiff hieß gar nicht Now Santa Maria, das hieß einfach nur Santa Maria, weil Now heißt auf Portugiesisch Nein und es gibt einen Nachbau, der heißt ja halt nicht Santa Maria, nein. Und das ist die Geschichte und deswegen steht das auch nirgends. Also es ist eigentlich so bei Accident, ich bin super happy, es bleibt im Kopf, finde ich, ist ein guter Name, aber die Geschichte ist einfach so ein Unfall, wie es dazu kam. Also ganz lustige
ich
Story.
Ich muss sagen, bis zur ersten Hälfte war ich auch Feuer und Flamme Wahnsinn, dafür, ne? Dass es ja, dass das alles so gepasst hat. Aber gut, im Endeffekt bisschen schade, aber dann kann ich auch nachvollziehen, warum man das nicht direkt auf der Website findet. Weil, oder ihr schreibt es trotzdem so transparent dahin, weil letzten Endes das bleibt auch im Kopf,
stimmt,
muss ich schon sagen.
Ganz lustige Geschichte, ja.
Wie würdest du denn die Mission von Now in einem oder zwei Sätzen zusammenfassen? Also ich geb mal einen kleinen Vorschlag. Now möchte ein Family Office für Kleinanleger aufbauen. Würdest du dem zustimmen oder hast du eine Beschreibung, die besser zutrifft?
Also wir wollen ganz klar die führende Plattform für Private Alternative Market Investments werden. Und was steht da dahinter? Für jeden Zugang schaffen zu allen möglichen Arten von Investments. Einfach für eine Gleichberechtigung sorgen, dass jeder dieselben Möglichkeiten hat wie ein Family Office oder ein Institutioneller.
Wenn wir da über die Möglichkeiten sprechen, auf eurer Website sind ja jetzt nicht mehr nur Aktienanleihen, sondern da habe ich verschiedene Produkte, also Aktienanleihen, Private Equity, Hedgefonds und Infrastrukturinvestitionen. Magst du ganz kurz einmal für die Zuhörer umschreiben, was es sich bei den verschiedenen Investitionsklassen hier, also wie die sich unterscheiden und auch welche Risiken man jeweils eingeht.
Mhm, klar, gerne. Ich würde mit Private Equity starten. Letztendlich Private Equity nicht an der Börse, also privat, nicht public, ja. Aber vergleichbar mit einer Aktie. Also man beteiligt sich an einem Fonds, der sich wiederum an Unternehmen beteiligt, also wie ein aktiv gemanagter Aktienfonds. Nur der Private Equity Fonds investiert eben in Firmen, die nicht an der Börse notiert sind. Die Chancen darin, durch das, dass bei Private Equity, die Firmen sind noch kleiner in aller Regel, wobei es auch sehr, sehr große Private Equity Beteiligungen gibt, aber in aller Regel strebt der Private Equity Fonds eine Mehrheit an den Unternehmen, in die investiert wird. Das ist ja sehr atypisch bei börsennotierten Unternehmen, dass irgendwelche Fonds Mehrheiten halten. Und durch das sind die auch häufig aktivistisch oder sehr aktiv im Management beteiligt. Und die Aufgabe dieser Fonds, also die Managementleistung dieser Fonds ist sehr, sehr wichtig, weil die Aufgabe ist, Werte zu schaffen und zu steigern. Als Beispiel, du hast einen Growth Fonds, der fokussiert sich auf Unternehmen, die irgendwie 500 Millionen Umsatz, zwischen 500 Millionen und 1 Milliarde Umsatz machen. Und die nur national tätig sind als Beispiel. Und die Aufgabe des Fonds ist, da zu investieren und mit denen gemeinsam die Expansion voranzutreiben, Werte zu schaffen, dann das irgendwann weiter zu verkaufen. Das ist Private Equity. Die Chance ist, genau durch diesen aktiven Ansatz und auch durch langfristige Investitionen, um das Unternehmenswert nachhaltig zu steigern, haben wir da eine recht hohe Renditechance. Also im Vergleich, wir haben bei uns einen Private Equity Secondary Fonds, den wir bei uns anbieten. Wenn man in Private Equity Secondaries im Jahr 2002 investiert hätte und es bis heute gehalten hätte, hätte sich der Wert verelffacht, bei globalen Aktien lediglich verdreifacht, also von dem Multiple. Das heißt, du hast eine deutliche Überrendite im Vergleich. Natürlich historische Werte, kann man nicht nach vorne schreiben, etc., Disclaimer, hin und her, aber es zeigt dir eine gewisse Tendenz. Das heißt, eine hohe Renditechance. Was sind die Risiken? ganz klar Illiquidität, weil die nicht an der Börse gehandelt sind, kannst du es auch von heute auf morgen nicht verkaufen. Das heißt, du bist sehr, sehr lange gelockt. Früher die Welt war so, dass du teilweise 10, 12 Jahre investiert warst in diese Produkte. Die neue Welt nach einer Neuerung, jetzt auf europäischer Ebene mit den European Long-Term Investment Funds, gibt es Liquiditätsmöglichkeiten. Bei uns zum Beispiel hat man mit 90 Tagen Kündigungsfrist quartalsweise die Möglichkeit, Anteile zurückzugeben an die Vorgesellschaft, aber es ist auch mit Einschränkungen verbunden. Es muss nicht alles zurückgenommen werden und es ist schon ein illiquider Charakter. Das ist ein klares Risiko und du hast genau wie bei einer Aktie hast du auch ja klassische Risiken, wie jetzt irgendwie geopolitische Spannungen, Währungsrisiken. Es ist letztendlich wie eine Unternehmensinvestition, also ähnliche Risiken wie eine Aktie. Aber mit deutlich weniger Schwankungen verbunden und für mich eine wesentliche Chance ist es, weil du unabhängig vom Kapitalmarkt investiert bist, hast eine negative, teilweise sogar eine geringe, teilweise sogar eine negative Korrelation zu Aktien. Das heißt, es kann für Stabilität sorgen im Portfolio-Kontext. Also es war Private Equity.
Eine Frage noch, wobei vielleicht stellen wir die auch danach, weil mit der Illiquidität, ich greife doch einmal vorweg, ist die Illiquidität, gilt das nur für Private Equity oder würdest du auch bei den anderen Anlageprodukten, die wir jetzt gleich nochmal von dir erklärt bekommen, würdest du sagen, das trifft dort auch zu? Mhm. Denn im Vorhinein, da hake ich jetzt einmal ein, hatte ich dann natürlich auch Now-Erfahrungen mir angeschaut und bei Reddit, also das ist dann natürlich auch immer sehr kritisch, was dann dort zum Teil geschrieben wird, aber da wurde dann möglicherweise vorgeworfen, dass man ja als Kleinanleger bei Haltedauer X Probleme haben könnte, wenn man das Produkt verkaufen möchte. Dass es eben, wie du eben schon angesprochen hast, nicht so ist wie bei Trade Republic. Ich gehe auf Verkaufen und habe dann eigentlich das Geld direkt Cash auf meinem Konto, sondern dass man dann auch gewisse Haltedauern einfach mal aussitzen muss. Dementsprechend könntest du vielleicht noch direkt, wenn du die anderen Bereiche einmal kurz vorstellst, darauf eingehen, ob sich das dort ähnlich verhält, was die Liquidität am Markt anbelangt oder ob es da Unterschiede gibt.
Also da gehe ich gleich auf Produktebene nochmal all detail drauf ein. Aber grundsätzlich bei Private und Alternative Market Investments, weil sie eben nicht an der Börse gehandelt werden, die Bestandteile, sind die immer mit Illiquidität verbunden. Mhm. Also die unterliegen in aller Regel Verkaufsbeschränkungen am Anfang, wenn du investierst, außer jetzt bei Private Equity, weil der Fonds schon ein bisschen länger aufgelegt ist, aber das ist immer Verkaufsbeschränkungen. Deswegen sollte man auch nicht zu viel allokieren in die Produkte. Also wir sind kein Wettbewerb von einem Broker. Das heißt, wir competen jetzt nicht mit einer Trade Republic als Beispiel, sondern wir sagen, okay, du kannst zwischen 5% und 20% deines Vermögens, kannst du in Produkte, wie wir sie anbieten, anlegen, aber nicht das, was du jetzt vielleicht kurzfristig brauchst. Das wär fahrlässig, ja, weil es halt eben nicht liquide ist. Dann mache ich weiter mit Infrastruktur, da nehme ich genau dasselbe. Finde ich eine wahnsinnig spannende Asset-Klasse, weil du hast Private Equity, so das Pendant zu Aktien, Private Credit, wo ich gleich auch noch zwei, drei Sätze dazu sage, weil das demnächst bei uns kommt, das Pendant zu Anleihen, aber halt auch nicht börsennotiert. Und Infrastruktur ist was ganz Neues. Es gibt natürlich auch Infrastrukturfonds an der Börse, aber die investieren halt in Unternehmen, die irgendwas mit Infrastruktur machen. Und bei dem Fonds, den wir haben, bei uns auf der Plattform, ist ein UBS-Fonds, der hat 3 respektive 4 Schwerpunkte. Einer ist Energie, das heißt, du investierst in Solarparks, Windparks, grüne Energie, Energietransition. Der zweite Bereich ist Verkehrsinfrastruktur, Straßen, Brücken, Schienennetze, super spannend, finde ich. Und der dritte Schwerpunkt sind Themen wie Zukunftstechnologie, Glasfaser, Rechenzentren, sehr spannend. Und das vierte, das zähle ich immer ein bisschen so mit Verkehrsinfrastruktur zusammen, sind Sachen wie Bahnhöfe, Flughäfen, also Verkehrszentren. Und da rein investiert der Fonds, das heißt, du kannst wirklich direkt in die Welt um dich rum, also in wesentliche Dienstleistungen des Lebens investieren. Das finde ich sehr, sehr spannend, aber geht auch mit Illiquidität einher. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel, es gibt verschiedene Stages, verschiedene Risikogehälter, also Greenfield wäre jetzt, ich kaufe einen Acker in Brandenburg und baue da einen Windpark hin, das ist ein Greenfield. Oder ich sage, ich mache ein Brownfield-Investment, das ist, ich kaufe einen Acker in Brandenburg, da sind schon 50 Windräder und ich mache jetzt irgendwie, erneuere die Rotorblätter oder sowas. Das wäre dann Brownfield, was eher so ein Refurbishment, also eine Erneuerung ist. Und es dauert einfach, wenn du es kaufst und jetzt zum Beispiel gerade bei Greenfield das alles baust, dann dauert es halt ein paar Jahre. Und das kann auch das Geld, das du investiert hast, nicht voll liquide sein, sonst hast du ja gar nicht die Möglichkeit, sowas aufzubauen. Aber der große Charme bei so Investments ist, bei Infrastruktur-Investments, dass du sehr unabhängig bist vom Kapitalmarkt. Als Beispiel, Corona, Jahr 2020, Februar, März, alles Katastrophe. Die Menschen denken, das war's, also geht gar nichts mehr. Welt bricht zusammen. Was hat die Sonne gemacht? Es gab trotzdem noch Sonnenschein und es hat noch gewindet. Das heißt, wird trotzdem Geld verdient, weil Strom erzeugt wurde, also über Infrastrukturanlagen. Oder du hast immer noch dann, also sogar mehr denn je, die Glasfaserkabel genutzt, weil alle zu Hause waren. Und durch das hast du einen sehr, 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 sehr interessanten Mix bekommst du so in dein Portfolio mit mehr Stabilität. Und spannend ist auch, du hast durch solche Investments, die eher Sachwerte sind, auch einen gewissen Inflationshedge, weil du monopolistische Stellungen hast teilweise. Wenn ich jetzt irgendwie eine Autobahn habe, was mir jetzt nicht staatlich ist, sondern privatisiert wäre, wenn ich irgendwo jetzt eine Autobahn hätte, dann und du da Maut dafür zahlen musst, die Autobahn, da kannst du ja relativ frei eigentlich einen Preis entscheiden, weil die Leute brauchen das. Also du willst ja irgendwie von A nach B kommen. Und das ist also super spannend. Nachteile, wie gesagt, Illiquidität, das ist so das Thema, so der größte Nachteil. Also Illiquidität und du hast halt so ganz investmentspezifische Risiken wie Wartungsrisiken. Und das dauert irgendwas länger oder Konstruktionsrisiken. Du hast jetzt gerade, um bei dem Windpark-Beispiel zu bleiben, ist irgendwie ein Handwerker oder ist ein Team, das will neue Rotorblätter an deine Windparks hinmachen und dann machen die es falsch rum hin oder keine Ahnung, also irgendein blödes Beispiel. Und dadurch verzögert sich alles länger. So Risiken hast du da, aber das ist ein sehr, sehr spannendes Investment und es hat auch gezeigt in Krisenzeiten, dass es sehr stabil ist und sehr starke Cashflows abwirft. Bei uns jetzt in der Partnerschaft mit der UBS, die machen es auch schon Ewigkeiten, also irgendwie 20 Jahre sind die schon im Infrastrukturbereich aktiv, über 140 Investments gemacht, also super Partner und die haben durchschnittliche Rendite von 10,5% gezeigt in der Historie. Also echt super Rendite und sehr, sehr wenige Schwankungen. Das finde ich für mich, ich mag Infrastrukturinvestments, finde ich schön, weil sie sehr, sehr greifbar sind. Deswegen bin ich auch super happy, dass wir die seit 2,5-3 Wochen jetzt bei uns in der App haben. Aber auch illiquide. Dann haben wir Hedgefonds, haben wir bei uns noch als Produkt. Die sind liquide. Mhm. Ist eigentlich ein Kapitalmarktprodukt. Letztendlich ist es wie ein aktiv gemanagter Aktienfonds. Nur der wesentliche Unterschied, ein Fondsmanager von einem aktiv gemanagten Aktienfonds, der macht sich mit seinem Team Gedanken. Ich sage, ich finde die 5 Aktien spitzenmäßig, da kaufe ich ein. Finde ich nicht mehr spitzenmäßig, die verkaufe ich. Kaufe jetzt andere 5 als Beispiel. Und der Unterschied von einem Hedgefonds ist, der sagt, die finde ich spitze, die kaufe ich mit modsmäßigem Hebel, dass wenn die 1% steigt, dass es bei uns 3% steigt über den Hebel. Aber wenn die sagen, die finde ich nicht mehr gut, dann können die auch short gehen. Das heißt, sie setzen auch auf fallende Kurse. Das haben wir bei uns. Unsere ist aber, ja.
Muss ich mich beim Hedgefonds bei euch entscheiden, ob short oder long gegangen wird?
Also es wird gemanagt. Das ist eine Global Equity Long Short Strategie, also globale Aktien und das macht das Management selber. Entscheidender, aber die bei dem, das ist jetzt nicht Gordon Gekko und Wall Street Vollgas, sondern es ist ein defensiver Hedgefonds, der als Portfolio-Anker gedacht ist. Also er hat eine ähnliche Rendite, Zielrendite, wie der Durchschnitt am Kapitalmarkt ist, aber versucht, diese Zielrendite zu erzielen mit deutlich weniger Schwankungen als jetzt beispielsweise ein ETF mit globalen Aktien. Der ist liquide, den kann man, ich glaube, 2-wöchentlich kaufen wir den gerade und den kannst du immer verkaufen, also immer frei veräußern. Bei dem, was ich vorhin noch angesprochen hatte, ist Private Credit, das, was bei uns in der Pipeline ist gerade, finde ich auch sehr spannend, weil das genießt gerade recht hohe Beliebtheit durch das höhere Zinsniveau. Hast du auch Zielrenditen zwischen 8% und 10% bei Private Credit, bei recht wenig Risiko, weil da gehst du einfach in einen anderen Bereich der Kapitalstruktur rein. Bei einem Private Equity Investment, da hast du ja Eigenkapital, bist Eigentümer und bei denen, da bist du Gläubiger. Du investierst in Private Debt oder Private Credit Fonds und der ist als Alternative einer Bank, gibt dir irgendeine Unternehmung Geld. Mhm. Das heißt, du hast einen Anspruch auf feste Zinszahlungen, die sehen wir dann auch, also als Anlegender, finde ich auch sehr spannend.
Also quasi kann ich mir das so vorstellen, das sind ja jetzt immer die 1.000 Euro, dann investieren 100 Leute, 100.000 Euro, die werden Firma XY geliehen und dafür bekommt man dann einen entsprechenden Zinssatz von der Firma über Zeitraum X zurückgezahlt.
Genau, bei uns aber auch diversifiziert. Mhm. Der Anspruch von uns ist es immer mit den besten Partnern in den verschiedenen Bereichen zusammenzuarbeiten und da Zugang zu schaffen. Weil wir haben Verständnis, welche Produkte gut sind, welche schlecht sind, vergleichen die Preise, ob alles fair ist, ob das auf unsere Plattform kommt und transformieren die Losgröße, schaffen da Zugang. Aber das Asset Management selbst überlassen wir den Profis, die da 100-köpfige Teams haben, die sich darauf fokussieren. Und auch so bei Private Credit, wir aggregieren das Kapital, schicken die 100.000 Euro zu dem Asset Manager und die haben das dann in ihrem Fonds und die verteilen das in viele verschiedene Töpfe. Also die geben das nicht nur an eine Company, sondern an viele, aber so wie du sagst, die geben ganz viele Kredite, weil wir nicht die Einzigen sind, die investieren, wir geben ganz viele Kredite, die erhalten regelmäßige Zinszahlungen und irgendwann dann auch das initiale Investment zurück. Finde ich auch sehr spannend, aber auch illiquide.
dann, du hast ja eben schon gesagt, ihr habt immer Experten, mit denen ihr zusammenarbeitet und darüber holt ihr euch dann auch die entsprechende Qualität letzten Endes rein. Wird eben über diese Partner dann auch letzten Endes die verschiedenen Risikoklassen für die Investments, werden die immer von den Partnern bewertet, weil ja für alle, die jetzt noch nicht bei Now auf der Website waren, man kann sich dort die verschiedenen Anlageklassen anschauen, sieht dann eine Zielrendite, die per annum erzielt werden könnte, plus Risiko, das ist dann ja in so einer Art
Skala.
Also. Ja, eine Skala, genau. Hoch, Mittel, gering. Und da wäre jetzt meine Frage, wer dort quasi diese Einschätzung vornimmt. Ob das auch von eurer Seite geschieht oder eben auch nach Rücksprache gemeinsam oder rein seitens eurer Partner?
Das ist eine offizielle Skala in Europa. Das ist reguliert, es gibt auch feste Vorgaben, was da einfließen soll. Das kommt vom Asset Manager. Also ist eine offizielle Skala, das ist nichts, was wir uns selber aussuchen, sondern es ist ein offizielles Modell, also die Risikoklassen.
Und die Renditen, die der per annum ausgewiesen werden, sind die jetzt natürlich immer auf Basis der Vergangenheit, aber ich meine, ihr seid jetzt ja schon ein bisschen länger live. Konntet ihr bei den Produkten, die ihr beispielsweise vor einem Jahr angeboten habt, die 14 oder sagen wir jetzt mal 10% Rendite für die Aktienanleihe XY erzielen oder war da eine hohe Volatilität drin? Jetzt einfach mal rein als Ergebnis des letzten Jahres, wenn du das da mal Eindrücke geben oder Einblicke
Klar,
geben
super
möchtest.
Super gerne. Bei Aktienanleihen hat man, also es ist keiner der Emittenten pleite gegangen, der Aktienanleihen, sodass alle Coupon-Zahlungen gezahlt worden sind. Die Rendite bei den Aktienanleihen ist keine Zielrendite, sondern es ist ein Coupon, den man in jedem Fall erhält. Also es wurde alles gezahlt. Es gibt aber schon ein paar Anleihen, die auch unterhalb des Strikes, des Ausübungspreises ausgelaufen sind, sodass ein paar Anlegende mit Aktien eingedeckt worden sind, primär im Automobilsektor, der nicht so gut lief jetzt die letzten 12 Monate. Aber das hat aus meiner Sicht gut funktioniert. Also die Emittenten sind nicht pleite gegangen, also sie haben alle Zinszahlungen bezahlt. Wir fokussieren uns ja auch auf starke Partner, bewusst, dass man eigentlich kein so hohes Emittentenrisiko hat. Und dann natürlich liegt es immer an den Aktien, ob die jetzt gut oder schlecht liefen, aber hier ist immer meine Empfehlung, ohne eine offizielle Anlageempfehlung abzugeben, dass man nur Aktienanleihen kaufen sollte von Investments, wo man die Aktie, die zugrunde liegt, auch gut findet und im Zweifel auch halten möchte.
Ja.
Beim Private Equity Fonds haben wir jetzt auch bald ein Jahr auf der Plattform. Haben wir Juli haben wir die ersten Chess Trades gemacht. Also intern haben wir schon ein Jahr, extern seit August letzten Jahres. Da haben wir eine Zielrendite von 14% nach Kosten. Der hat tatsächlich 17% gemacht. Also der hat besser performt.
Du sagst gerade nach Kosten, weil ihr werbt mit den 1.000 Euro, aber es gibt ja immer noch eine kleine Vermittlungsgebühr von 2% und auch eine Verkaufsgebühr, die schwankt ja immer je nach Anlageprodukt, würde ich jetzt sagen, also das, was ich auf der Website gesehen hatte. Ist es für euch so, dass diese Verkaufsgebühr, die da eintritt, die erhaltet ihr dann und der Partner und darüber erwirtschaftet ihr eure Umsätze?
Oder? Also die Kauf- und Verkaufgebühr bleibt allein bei uns. Das ist unsere Plattformdienstleistung, dass sie vergütet wird und auch die Losgrößentransformation. Und der Partner von uns, also der Asset Manager, da gibt es eine Management-Fee. Das ist jetzt zum Beispiel bei Private Equity sind es 0,69% pro Jahr. Also bei uns zahlt man als Now keinerlei laufende Kosten. Das sind nur sehr transparent die Trading-Gebühren. Und bei, kennt man ja auch vom Broker und so, das ist ja da transaktional.
Für iShares habe ich da auch meine Verwaltungsgebühren.
Genau. Und die Gebühren hast du wiederum auch bei den Fonds, also jetzt eine UBS, bei dem Private Equity Fonds erhebt 0,69% Management Fee. Sehr gering, da haben wir eine gute Tranche, gute Anteilsklasse, in die wir investieren. Die wird aber gegen den Fondswert direkt gerechnet. Das heißt, wenn du jetzt 10% eigentlich Anstieg hättest des Fonds, dann ist der Anstieg um 0,69% geringer. Das heißt, du siehst dann nur 9,31% Anstieg, weil die Kosten gegen den Anstieg gerechnet
Alles klar. Gut, dann nochmal ein wenig auf die Zukunft von Now gerichtet. Generell, wie siehst du aktuell den gesamten Markt und welche Trends gibt es da vielleicht, bei denen auch Now einsteigen möchte, beziehungsweise reagiert ihr auf etwas spezifisch, was jetzt in Zukunft auf uns zukommen könnte? Auch jetzt, wenn wir dann in die USA schauen, politisch, macht das was mit euch? Also hat das einen Impact auf die Art und Weise, wie ihr vorgeht? Oder konzentriert ihr euch erstmal rein auf euch selbst, vielleicht so ein bisschen auf das, was außenrum vor sich geht? Aber grundsätzlich habt ihr euren Fahrplan und den fahrt ihr auch weiter. Wie läuft das so?
Wir sind klar, als Startup bist du flexibel. Wenn da irgendwas passiert, hast du die Strategie relativ schnell umgeworfen. Wir halten aber ganz klar an der Vision fest, führende Plattform für Private Alternative Investments, weil wir da einen riesen Markt, ein riesen Potenzial sehen und auch einen riesen Bedarf bei der Zielgruppe von uns. Aber klar können wir, also in Abhängigkeit vom Zinsniveau oder von geopolitischen Spannungen, können manche Investments interessanter sein als die anderen. Da halten wir mit Blick auf die Investments und das Offering, das wir haben, immer die Augen und Ohren offen, was für unsere Anlegenden Sinn machen könnte. So macht es ja auch ein Family Office. Du hast ja deine Anlagerichtlinie, deine verschiedenen Assetklassen, du schaust immer, was passt. Da sind wir sehr offen und auch mit neuen Partnern zu arbeiten. Strategisch, also ich bin der festen Überzeugung, dass das, was die letzten 10 Jahre passiert ist am Kapitalmarkt, also dass der zugängliche geworden ist durch Brokerage-Lösungen wie Scalable und Trade Republic, und jetzt hat jeder oder sehr viele, und jetzt hat die App, Brokerage-App auf dem Handy, und du kannst super easy, transparent und günstig am Kapitalmarkt investieren und teilhaben an der Wertentwicklung. Ich bin der festen Überzeugung, es wird die nächsten 4-5 Jahre auch so sein am Private Alternative Markt, und dafür sind wir perfekt positioniert, um da eine führende Rolle zu spielen, und da setzen wir auch alles für, dass wir die beste Lösung da am Markt, aus meiner Sicht haben wir gerade die beste Lösung, die beste Nutzeroberfläche, dass wir das auch weiter festigen, unsere Marke da festigen. Und wir arbeiten zum Beispiel an Themen wie Liquidität, also ein wesentlicher Nachteil, also weil Illiquidität ist nicht zwingend ein Nachteil. Das tut vielen Anlegenden auch gut vielleicht, wenn sie nicht raus können.
Wenn sie die Füße stillhalten müssen.
Ja, aber ja. Behavior Finance ist ja auch so ein Thema. Du verkaufst immer zu früh, wenn es steigt, weil du denkst, oh, nehmen wir mal mit, und dann fällt es. Nee, das kann ja keine schlechte Investmententscheidung gewesen sein, fällt es immer weiter. Also es tut manchmal ganz gut, wenn man die Füße stillhalten muss. Aber nichtsdestotrotz ist es so ein Thema, wo wir auch arbeiten. Aber für viele ist es so ein Dorn im Auge, zu sagen, ich muss mich jetzt 3 Jahre oder sowas committen. Und da wollen wir über unsere Plattform technologisch auch einen Sekundärmarkt schaffen, dass du ein Matchmaking hast, wenn einer rein, der andere raus möchte. Das ist sowas, wo wir arbeiten. Und wir hören sehr, sehr viel unseren Nutzerinnen und Nutzern zu. Also klar, wir gucken geopolitisch, dass wir da up to date sind, und müssen wir auch sein, weil wir ein Anlageprodukt sind und immer filtern, was auf die Plattform kommt. Aber was mir persönlich am wichtigsten ist, wir haben jetzt heute wieder ein Community-Event bei uns, deswegen ist es auch sehr schön, dass du in Berlin bist und wir hier aufnehmen. Für mich ist es super wichtig, mit unseren Kundinnen und Kunden zu sprechen, weil was für uns am allerwichtigsten ist, ist, dass unsere Lösung unseren Kundinnen und Kunden gefällt. Also wir können sehr, sehr viele tolle Ideen haben. Ich kann selber sagen, ich finde Infrastrukturinvestments geil, aber wenn keiner unserer Kundinnen und Kunden das gut findet, dann ist es das falsche Produkt. Deswegen hören wir sehr, sehr stark drauf, fokussieren wir uns gerade auch sehr stark drauf, um Interviews und Feedback zu bekommen von den Nutzern, was die denken, wie wir dann noch besser werden können, um auf dem Weg führende Plattform für Private Alternatives zu werden, einfach ja die beste Lösung anzubieten.
Gibt es denn aktuell schon Wettbewerber? Oder, weil ich muss sagen, ich habe das in der Form bisher noch nicht gesehen, diesen Zugang zu Private Equity. So, daher die Frage, gibt es da europaweit schon Wettbewerb oder vielleicht in den USA? Ich meine, das gab ja auch mit Robin Hood, das war ja erst in den USA, und Trade Republic, Scalable Capital, kam ja ein bisschen später erst in Deutschland, beziehungsweise dann ja auch Europa an, würde ich einmal sagen. Daher die Frage, ob ihr europaweit oder weltweit vielleicht sogar da eine einzigartige Lösung geschaffen habt?
Also wir haben für uns, einmal von der Nische, auf die wir gehen, wir haben keinen direkten Wettbewerber, der dieselben Kunden targetet wie wir für die Produkte, die wir haben. Das ist sehr angenehm. Also es ist nicht so competitive, wenn dann so einem klassischen Startup sprichst, könnte sagen, wir haben so ein Blue Ocean für uns gefunden. Also nicht competitive, sondern wir schaffen einen neuen Markt durch unsere Lösung. Das ist sehr schön. Aber es gibt schon Firmen, die eine ähnliche Value Proposition haben. Typischerweise wird da immer mit uns zusammen eine Moonfair oder Liquid genannt, haben aber einen anderen Approach. Also wir als Nao sind die einzige Lösung, die den Brokerage-Ansatz für Private Alternatives übersetzt hat. Also wir haben gesagt, es muss maximaler Fokus auf die Nutzeroberfläche und auf die User Experience liegen. Und wir haben das einfach ganz klar umgesetzt. Wir haben gesagt, unser Vorbild ist ein Broker, weil das findet unsere Zielgruppe gut. Und deswegen musst du die Produkte auch so einfach wie beim Broker kaufen können, also die Private Equity oder Private Market Produkte. Und da sind wir der Einzige, auch in Europa, mit genau dem Ansatz. Es gibt Firmen, die kommen eher aus dem klassischeren irgendwie Subscription-Welt und eher ein Sales-Prozess, der digital unterstützt ist und jetzt langsam auch in Apps überführt wird, aber auch noch mit höheren Mindestlosgrößen. Das heißt, der Brokerage-Ansatz für Private Markets, der ist unique, auch ab 1.000 Euro mit der Einfachheit. Der ist in Europa auf jeden Fall. Es gibt in Singapur gibt's ein paar coole Firmen, die auch ein Alternative, Singapur finde ich Wahnsinn, die sind ja gefühlt 5 Jahre voraus. Also im Fintech-Bereich, da gibt es schon ganz gute Lösungen, aber vom europäischen Markt haben wir auf jeden Fall ein Alleinstellungsmerkmal mit der Lösung.
Du hast jetzt ja eben auch sehr viel die Kunden genannt und wie wichtig es euch eigentlich ist, dass ihr auf die Bedürfnisse der Kunden eingeht. Magst du frei sagen, wie viele Kunden ihr habt, beziehungsweise wie viele Einlagen? Oder ist das etwas, was ich auch vollkommen verstehen würde, was ihr eher zurückhalten möchtet und da nicht genauer drauf eingehen wollt?
Da sind wir zurückhaltend. Wir sind sehr zufrieden mit der Entwicklung. Die Investoren sind zufrieden. Mhm. Dann bin ich auch zufrieden. Nee, das macht das Team schon sehr toll. Also wir entwickeln uns gut, wachsen auf Kundenbasis auch schneller als geplant. Also die Entwicklung ist echt super. Wird aber nicht das Klaus.
Verständlich. Dann wäre aber auch meine Frage, habt ihr konkrete Wachstumsziele im, ich sag mal, zweistelligen Bereich auf Monatsebene oder wie sieht das letzten Endes aus für die nächsten Jahre?
Wir haben schon sehr ambitionierte Wachstumsziele. Also du redest da auch nicht irgendwie zweistellig, also Prozent sind, du sagst immer verdoppeln, verdreifachen und sowas. Das sind eher so die Wachstumsziele, die wir uns auf die Fahne schreiben. Also irgendwie von Jahr zu Jahr, dass du dich da eher verdreifachen müsstest auf der Kundenbasis und auf der EOM-Basis nochmal deutlich mehr. Also das ist schon sehr ambitioniert. Aber haben wir ganz klare Ziele, für die treten wir an. Da tun wir alles dafür, dass wir die erreichen.
Müsst ihr denn viel Marketing machen? Oder?
Ja, schon. Okay. Ja, du musst, also bei uns, ich bin sehr, sehr überzeugt von unserer Lösung und das, was uns gespiegelt wird von aktuellen Nutzern, ist auch sehr positiv. Also wir haben ein gutes Produkt geschaffen, bin ich sehr selbstbewusst. Wir haben Zugang zu guten Investments. Das haben wir schon mal geschafft. Es gibt natürlich noch Sachen, die wir weiterentwickeln müssen. Gerade Education wollen wir noch mehr machen. Ich finde, es ist auch sehr, sehr wichtig, dass alle Anlegenden die Chancen, Risiken sehr gut verstehen und dann befähigt sind, gute Anlageentscheidungen zu treffen. Aber es muss halt noch jeder wissen, dass es so eine Lösung gibt. Ja. Das heißt, Marketing fließt schon viel Zeit und auch Kapital, einfach um die App von uns bekannter zu machen. Dann haben wir ja einmal klassische B2C-Startup-Wege wie Performance-Marketing, die wir da machen. Also Facebook, Instagram, Google, TikTok, YouTube, also die ganzen verschiedenen bezahlten Werbekanäle. Versuchen aber auch viel Content zu schaffen, dass man organisch bei uns landet. Machen viel Presse, viele Interviews, deswegen bin ich auch sehr happy, dass wir jetzt heute sprechen. Also reden da auch viel, dass wir da medial präsent sind. Und was wir ergänzend machen, das ist so ein bisschen traditioneller, wir schauen halt wirklich, dass wir mit den Leuten sprechen. Also da eher wieder was Manuelles in eigentlich rein digitalen Prozess einzubauen, dass wir Events veranstalten, dass wir auch mal Sponsoring machen in der Fläche, dass wir draußen sind. Wir haben irgendwie jetzt schon auch Profi-Basketball schon gesponsert und sowas, halt eher so traditionellere Themen. Das ist unser Marketing-Mix. Aber es ist schon ein sehr, sehr entscheidender und sehr, sehr wichtiger Teil von uns, ist gerade Marketing.
Ja, komplett verständlich bei so einem Produkt, das dann auch eben entsprechend an die Leute zu bringen. Dann noch eine abschließende Frage und zwar, wie sieht deine Vision für Now in den nächsten 5 Jahren aus? Also wo siehst du euch in 5 Jahren?
Mhm. Also in Europa klar führend für Private Alternative Markets. Ich bin mir sicher, dass wir das hinbekommen. Auch mit mehreren Milliarden Assets under Management, also ein sehr nennenswerter Player. Und was mir wichtig ist, dass wir für sehr viele Menschen wirklich eine Love-Brand werden. Weil das finde ich, gerade im Finanzbereich gibt es viel zu wenig, dass sich Leute wirklich mit einer Lösung identifizieren und da eine Bindung aufbauen. Das wollen wir anders machen. Deswegen wollen wir auch die Leute zusammenbringen. Weil der Charakter von uns ist ja Co-Investments. Die Leute investieren ja zusammen, weil du hast immer noch hohe Minimum-Investments und wir aggregieren. Das ist ja so eine gewisse Zugehörigkeit zur Marke. Das ist mir wichtig.
Ist ja auch so ein bisschen wie bei Kickstarter, dass man gemeinsam quasi in ein Projekt investiert, damit es dann eben in die Realität umgesetzt wird und bei euch dann, um gewisse Finanzierungsziele zu erreichen, damit dann letzten Endes ja auch Produkt XY in die Realität umgesetzt ist, jetzt das falsche Wording, eher dass dann der Kauf stattfindet von beispielsweise einem Infrastrukturfonds oder ähnlichem.
Genau, richtig? So ist es.
Gut, dann, ich hatte eben schon gesagt, von meiner Seite sind wir fertig. Jetzt wäre aber noch meine Frage, ich übergebe noch einmal kurz das Wort an dich. Wenn du möchtest, gibt es noch etwas, wo du sagen würdest oder was du sagen möchtest, was wir jetzt vielleicht nicht ausreichend thematisiert haben?
Ich finde, also vielen Dank. Ich finde, du warst hervorragend vorbereitet und hast, glaube ich, alles, was ich hätte sagen wollen, schon abgefragt. Ich finde es total toll, was du machst. Und find's ja toll, dass du so viele Unternehmen analysierst und jetzt mich für als ersten Interviewpartner ausgewählt hast. Vielen Dank dafür.
Ja, ich kann mich ebenfalls nur bedanken, weil, wie Robin eben schon ganz passend gesagt hat, das war für mich die Premiere als Interviewer, hier einmal dir gegenüber zu sitzen. Und ich muss mich auch noch einmal bei Now bedanken, denn wir sitzen heute hier in Berlin im Office von euch. Wir sitzen vor euren Mikrofonen, sprechen hier rein. Das Ganze wird also von seitens Now hier die Infrastruktur sozusagen zur Verfügung gestellt. Und abschließend nochmal von meiner Seite, ich werde diverse Seiten von euch verlinken, also einmal natürlich die Website und ihr habt auch einen Podcast, den werde ich natürlich auch verlinken. Also alle Infos rund um Now gibt es in den Shownotes. Ansonsten verabschiede ich mich, bedanke mich natürlich fürs Zuhören. Wenn ihr bis jetzt eingeschaltet habt, freue ich mich sehr und würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal wieder.
Vielen Dank.
Danke dir, Robin.
Danke.